Deutschlandfunk. Der Tag.
Na, erkannt? Jo, die Hymne zum 1. Mai, zum Tag der Arbeit, an dem ganz viele nicht arbeiten müssen. Aber gut, drüber sprechen kann man dann nicht. Insofern, Moment. So, das ist schon ein bisschen besser. Also Arbeit heute ein Thema, beziehungsweise Arbeitnehmerrechte. In Deutschland sind ja viele davon gesichert, auch dank der Arbeit der Gewerkschaften. Aber wir wollen heute mal darüber sprechen, wie zeitgemäß die eigentlich noch sind, beziehungsweise wie zeitgemäß sie arbeiten. Zuvor beschäftigt uns das Verhältnis der Polen zu Europa. Morgen vor 15 Jahren, da war die erste große EU-Osterweiterung. Was die Polinnen und Polen sich davon erhofft haben, auch ein Thema heute. Der Tag am 30. April, nur mit einem Blick voraus auf den 1. Mai. Ich bin Ann-Kathrin Büsker. Moin. Wir werden jetzt erstmal ein bisschen radionostalgisch, denn vom 1. Mai 2004 haben wir im Deutschlandfunk Audioarchiv eine wunderbare Corrie-Kette. Wie in einer Fußballkonferenz wurde davon Reporter zu Reporterin abgegeben, schalten durch die Länder, die neu Teil der Europäischen Union geworden sind. Ich finde es radiohistorisch betrachtet wirklich sehr nett. Deshalb gönnen wir uns ein bisschen Nostalgie und hören da kurz rein.
Und wie ist die Stimmung in der Tschechischen Republik, Peter Hornung?
Ja, die Stimmung hier ist ganz, ganz wunderbar. Es ist ein wunderschöner Abend, eine wunderschöne Nacht hier in Prag. Temperatur noch um die 17, 18. Und wie sieht's aus in Bratislava, Christoph Schäfer?
Ja, in Bratislava hier im Zentrum der Altstadt wird auch immer noch gefeiert. Im Moment tritt gerade die slowakische Band Gladiator auf. Und das heißt, und jetzt rufe ich Gerwald Herter in Ungarn.
Ja, die ersten Feuerwerksraketen sind in den Himmel über der Donau aufgestiegen. Scheinwerfer zerschneiden die Nacht über der ungarischen Hauptstadt. Am Budapester Heldenplatz sind viele tausend Menschen zusammengekommen. Gerade eben.
Ja, und dann schalten wir uns jetzt heute mal nach Polen, auch 2004 zur EU dazugekommen und ja derzeit eines der kritischsten Länder mit Blick auf die Union. Oder wie Florian Kellermann, unser Korrespondent in Warschau, betonen würde, die Regierung ist besonders kritisch, ohne dabei tatsächlich die Position aller Bürgerinnen und Bürger zu vertreten. Deren Blick ist nämlich sehr unterschiedlich. Als ich Florian gefragt habe, was vor 15 Jahren so die Erwartungen und Wünsche der Menschen in Polen an die EU waren, hat er entsprechend erstmal eine Einschränkung gemacht.
Eine Sache würde ich noch kurz vorweg sagen, bevor ich die Frage beantworte, dass ich eben sehr viel Antworten haben werde, die nach dem Modus Ja, aber sein werden. Das tut mir jetzt schon ein bisschen leid, aber es ist leider ein kompliziertes Thema, wie fast alle spannenden Themen. Und hier wird es immer wieder diese Figur vorkommen. Und jetzt haben wir auch diesen Beitritt vor 15 Jahren, den du erwähnt hast, da hat es ja ein Referendum gegeben vorher, das heißt eine Volksabstimmung. Und da haben auch 77% dafür gestimmt, dass Polen in die EU eintritt. Aber die Wahlbeteiligung war nicht besonders hoch. Und das war tatsächlich ein Knackpunkt. Also es war ein Kampf, es zu erreichen, dass mehr als 50% teilnehmen. Denn nur dadurch ist das ganze Referendum letztendlich auch gültig geworden. Und es hat 2 Tage gedauert extra, damit mehr Leute hingehen. Der damalige Papst hat sich eingeschaltet, die Polen aufgefordert. Das war Johannes Paul II., also der hatte wirklich Autorität. Und dann ist es gelungen, dass zumindest 58% der Polen an diesem Referendum teilgenommen haben.
Das heißt aber, das Interesse war gar nicht so groß an einem EU-Beitritt.
Ich denke, dass sich da schon auch eine gewisse Skepsis damals abgezeichnet hat vor dem, was da auf die Polen zukommt. Und eben obwohl manche sehr enthusiastisch waren und wir auch die Feierszenen dann gesehen haben in den Nachrichten, gab es eben doch auch viele, die da Befürchtungen hatten und nicht genau wussten, was das wird, was eigentlich niemand genau wusste. Also weil du gefragt hast, mit welchen Erwartungen, es war einfach für diejenigen, die dafür gestimmt haben, eine zivilisatorische Entscheidung. Also wir wollen zu Europa gehören, weil wir schon immer dazu gehören und da ist gar nicht so genau drüber nachgedacht worden, was das dann letztendlich bedeutet.
Letztlich ist Europa aber ja auch nicht nur eine Werteunion, sondern auch eine Wirtschaftsunion, ein großer Binnenmarkt. War auch das irgendwie ein Thema, dass man sich da diesem Binnenmarkt anschließen wollte?
Ja, auf jeden Fall. Das war in gewisser Weise auch alles eines. Also der Westen, das war eben ein Symbol für ein geordnetes Leben, geordnete Staaten, eine vernünftige Bürokratie, dass eben der Einzelne geachtet wird und eben auch, dass das wohlhabende Länder sind mit einer sozialen Absicherung. Das hat alles eine Rolle gespielt, hat alles mit dazugehört. Man wollte einfach eines von diesen Ländern werden, weil man auch historisch das Recht dazu gesehen hat. Wir sind ein europäisches Land als Polen und wir gehören dazu und wir wollen auch so ein Land werden. Natürlich war Deutschland hier das große Vorbild, denn das ist der große Nachbar im Westen und da hat man die ersten Kontakte auch dahin gehabt. Und deswegen ist Deutschland hier, ja, wir wollen so werden wie Deutschland. Punkt. So ungefähr hat es ausgesehen.
Hat sich denn etwas von den Hoffnungen, die diejenigen hatten, die dafür gestimmt haben, erfüllt bis heute?
Ja, erfüllt hat sich vor allem das Versprechen der Freiheit, würde ich mal sagen. Das heißt, die Grenzen sind offen. Polen haben jetzt einen Pass, mit dem sie fast so viel machen können wie Deutsche mit ihrem Pass. Also es gibt einige Länder, wo sie nicht einfach so hinreisen können. Die USA zum Beispiel, da brauchen sie tatsächlich nach wie vor ein Visum. Aber im Großen und Ganzen sind sie als Bürger gleichberechtigt. Das ist aber inzwischen auch ein bisschen selbstverständlich geworden. Das stellt keiner mehr richtig in Frage. Da erinnert man sich auch nicht mehr so dran, dass das mal anders war und dass es da mal Schlangen gab, um ein Visum zu bekommen. Und es treten eben eher leider die anderen Dinge in den Vordergrund, die sich nicht so sehr erfüllt haben, wie zum Beispiel diese Wohlstandsfrage, wo Polen eben weiterhin deutlich ärmer ist.
Was würdest du denn so mit Blick auf die heutige Situation sagen? Wie sehr will man heute noch Teil der Europäischen Union sein?
Also Umfragen zeigen ja, dass die ganz, ganz überwiegende Mehrheit der Polen es positiv sieht, dass das Land Mitglied in der Europäischen Union ist. Das heißt, das sind mindestens 70%, manchmal 80%, die sagen, das ist gut. Und bei einem Referendum würden auch nur ganz wenige dafür stimmen, auszutreten. Andererseits, um mal das nicht das Wort aber zu verwenden, aber ein ähnliches Wort, ist es eben auch so, dass man doch die Befürchtung hat, man wird dominiert in so einer Gemeinschaft von den stärkeren Partnern, von Deutschland, aber eben auch von Frankreich. Und deswegen sind eben sehr viele Polen zwar dafür, dass das Land in der EU ist, aber sie wollen doch eher eine EU, die sich nicht weiterentwickelt in Sachen Integration. Eher noch ein bisschen in die andere Richtung geht.
Also wir hören ja immer wieder, dass gerade die Flüchtlings- und Migrationspolitik da so ein Thema ist, wo man sich irgendwie bevormundet fühlt. Gibt es darüber hinaus noch andere Themen?
Na, das große Thema, das da immer genannt wird, ist Nord Stream 2. Das hat schon sehr großes Aufsehen erregt in Polen und weiterhin tut es das, dass hier eben eine direkte Gaspipeline gelegt wird, eine zweite von Russland nach Deutschland, obwohl die Polen massiv protestiert und eben nicht nur Polen, sondern sehr, sehr viele EU-Länder. Und trotzdem hat Deutschland das durchgeboxt. Und das hat für sehr viel böses Blut gesorgt und ist eben auch so ein bisschen ein Symbol dafür, dass die Polen sagen, ja, wir sollen solidarisch sein, wenn es um die Flüchtlinge geht. Aber wenn es ums Eingemachte geht, eben um die wirtschaftlichen Interessen Deutschlands, dann ist mit uns niemand solidarisch. Also es ist in Deutschland gefeiert worden, dass es einen Kompromiss gibt zwischen den Regierungen von Berlin und Paris, der aber mit Polen gar nicht abgestimmt war. Und das ist eben wieder so ein Beispiel für Polen, die EU, das ist hauptsächlich Deutschland und Frankreich und die machen die wichtigsten Fragen unter sich aus. Und wir sind so ein bisschen, sitzen auf dem hinteren Plätzen im Auto.
Und werden dadurch ja auch in gewisser Weise ja auch fremdbestimmt. Diese Sorge vor dieser Fremdbestimmtheit, der Verlust auch der eigenen Souveränität, über Dinge mitentscheiden zu können, ist das auch ein bisschen begründet durch die historischen Erfahrungen Polens, was ja über viele Jahrzehnte hinweg immer irgendwie besetzt war?
Ja, allerdings und vor allem auch durch die Enttäuschung, die man eben erlebt hat von Seiten der anderen europäischen Nationen, dass eben Polen im 19. Jahrhundert gar nicht existiert hat, weil es aufgeteilt war zwischen anderen europäischen Ländern. 1939 ist das wieder passiert, es ist überfallen worden von Deutschland und von der Sowjetunion. Danach ist es dem kommunistischen Lager zugerechnet worden, ohne dass da, ja, man hat es einfach so gemacht und ohne die Polen zu fragen, die das sicherlich nicht wollten. Und das wirkt eben auch noch ein bisschen nach und es ist auch nicht ganz vorbei, denn man merkt eben in Polen doch auch noch, dass zum Beispiel von Seiten Deutschlands, ja, Polen eben so zwar ein Partner ist, aber kein so wichtiger Partner. Mhm. Im vergangenen Jahr hat es eine Umfrage gegeben, dass nur die Hälfte der Deutschen es befürworten würde, Polen zu verteidigen tatsächlich, wenn es einen Angriff von Russland gäbe. Und dass solche Umfragen werden dann hier auch diskutiert und kritisch gesehen.
Also ein komplettes mangelndes Gefühl von wir sind gleich und wir sind auch gleichberechtigt.
Genau, dieses Gefühl fehlt. Man fühlt sich nicht als gleichberechtigter Partner wahrgenommen.
Und dann sehen wir aber ja auch, wenn wir jetzt mal kurz auf die polnische Innenpolitik gucken, ein Land, das sich mit Blick auf Demokratie nicht so richtig hundertprozentig gut entwickelt, jetzt aus europäischer Perspektive betrachtet und da vielleicht auch ein bisschen mit dem erhobenen Zeigefinger drauf guckend. Also wir haben eine Aushöhlung des Rechtsstaates. Es gibt deshalb auch immer wieder Ärger zwischen Brüssel und Warschau wegen der Justizreform in Polen. Hat man mit Blick auf diese demokratischen Werte dann auch doch schon irgendwie ein unterschiedliches Werteverständnis?
Das ist ja auch ein ganz großer Streit innerhalb von Polen, also nicht nur zwischen Brüssel und Warschau, sondern das spaltet ja auch wirklich die polnische Gesellschaft. Die Regierungspartei, die PiS, die jetzt eben die Fäden zieht, will hier ganz klar die Macht im Staat über das demokratische Mandat hinaus in die Hand nehmen. Und das ist etwas, womit sie zunächst mal ja die polnische Gesellschaft spaltet, weil sie die demokratischen Spielregeln verletzt. Und sie und ihre Anhänger glauben, dass es irgendwie notwendig ist. Aber es gibt natürlich auch sehr viele Polen, die das genauso sehen wie Brüssel und sagen, so etwas darf nicht sein, denn das verletzt die Gewaltenteilung.
Wenn wir jetzt mal vorausgucken, auch auf die Wahl, die Europawahl im Mai, was bestimmt denn da eigentlich gerade so an Themen den Wahlkampf in Polen?
Ja, es sind innenpolitische Themen, leider nicht Europa-Themen. Denn es geht eben um die ganz wichtige Frage, was passiert im Herbst dann, wenn in Polen auch Parlamentswahlen sind. Und da wird diese EU-Wahl als Stimmungstest wahrgenommen, auch als Test für ganz neue Parteien. Es gibt eine neue linksliberale Partei, die heißt Frühling. Für die ist das ganz klar der Lackmustest, ob sie bestehen kann auf der politischen Bühne in Polen. Und wenn sie es schafft und wenn sie dann auch ins Parlament käme, würde das die politische Landschaft verändern. Und die PiS, die jetzt in der Regierung ist, würde vielleicht noch stärkste Kraft die Umfragen zeigen, aber sie würde eben wohl kaum mehr die absolute Mehrheit der Sitze im Parlament haben.
Und wenn du sagst, innenpolitische Themen dominieren, was steht da so ganz oben?
Das sind leider wirklich Grabenkämpfe, die wenig damit zu tun haben, was die Probleme im Land anbelangt. Also im Moment ist es ganz oben steht ein Wettkampf darum, was man jetzt gerade den Menschen versprechen kann vor der Wahl und auch nach der Wahl. Also die PiS hat nochmal ein großes Sozialpaket versprochen und auch teilweise schon verabschiedet. Und die Opposition sagt, das ist etwas, was die polnische Wirtschafts- und Finanzpolitik auf lange Zeit belasten wird und was die polnische Wirtschaft auf lange Zeit stark belasten wird. Das ist zum Beispiel ein ganz wichtiges Thema gerade.
Florian, ich danke dir für diese Eindrücke. Morgen jährt sich nicht nur die EU-Osterweiterung, morgen ist auch traditionell am 1. Mai der Tag der Arbeit. Der Tag, an dem die Gewerkschaften zu großen Kundgebungen aufrufen. DGB-Chef Rainer Hoffmann, der hat das heute bei uns in der Frühsendung so erläutert.
Das ist immer noch ein herausragender Tag, wo wir die Gelegenheit nutzen, auf Probleme in der Arbeitswelt, Probleme aber auch im gesellschaftlichen Zusammenleben deutlich zu machen und unsere Forderung, unsere Position von einer besseren Arbeitswelt deutlich in die Öffentlichkeit zu tragen.
Na, also ehrlich gesagt, haben wir danach im KollegInnenkreis irgendwie das Gefühl gehabt, das hört man so ziemlich jedes Jahr und es ist ein bisschen arg ritualisiert, bisschen arg immer das Gleiche. Und auch wenn ich Gewerkschaftsarbeit wichtig finde, kleiner Disclaimer an dieser Stelle, ich bin auch in einer, ich kriege bei solchen lieblosen, esprilosen Standardfloskeln so ein bisschen das Gefühl, dass die Gewerkschaften das eigentlich besser könnten. Also habe ich einen gefragt, der sich auskennen muss, Volker Finthammer, selbst Gewerkschaftsvertreter bei uns im Haus und Reporter im Hauptstadtstudio. Und wir haben so ein bisschen über Sinn und Unsinn von Gewerkschaften gesprochen, denn so ein bisschen sind die ja schon aus der Zeit gefallen, oder?
Ja, also wenn man solche Interviews hört, hat man schon immer das Gefühl, da werden wirklich Rituale gepflegt. Die kommen noch aus den Zeiten der Industriegewerkschaften und alles. Aber da hat sich natürlich dramatisch viel verändert. Und wenn man da manch einem Redner zuhört, dann hat man schon das Gefühl, da werden noch alte Klischees bedient. Aber ich glaube, die Gewerkschaften sind, was das angeht, schon ziemlich im Umbruch, weil auch da diese Konfrontation mit der Dienstleistungsgesellschaft, mit der Digitalisierung viel stärkere Fragen aufwirft, als dass man da noch vernünftige Antworten hätte.
Ja, die Welt hat sich ja auch ganz massiv verändert. Also wenn wir uns angucken, die Gewerkschaften sind ja im Prinzip entstanden, um die Interessen von vielen zu vertreten. Und jetzt haben wir so eine Arbeitswelt, die eigentlich immer diverser wird, die eigentlich dadurch auch in ihren Lösungen ja auch immer individueller sein muss. Sind die Gewerkschaften dem tatsächlich gewachsen, was ihre eigenen Konzepte angeht?
Ja, das ist eine schwierige Frage, denn da sind ja nicht nur die Gewerkschaften dran schuld. Also mittlerweile sind in Deutschland nur noch rund 55% der Beschäftigten überhaupt tarifgebunden und 27% der Betriebe tarifgebunden. Also viele Betriebe flüchten ja auch aus den Tarifverträgen, gehen in sogenannte OT-Verträge, also Arbeitgeberverbände ohne Tarifbindung, weil sie glauben, da günstiger davon kommen zu können. Gerade in Ostdeutschland gab es da ziemlich lange so eine Entwicklung. Man wollte die Beschäftigten möglichst zu einfacheren Bedingungen wirklich angestellt haben und beschäftigen. Und das ist für die Gewerkschaften ein ziemlich großes Problem. Da haben sie zum Teil mitgespielt, weil sie mit dem Rücken zur Wand standen, gerade in der ganzen Zeit nach der Wende. Aber auf der anderen Seite gibt es ja auch Entwicklungen, denken wir jetzt mal an Amazon in den vergangenen Jahren, wo sich ja auch bei den Paketdiensten viel getan hat. Überhaupt diese ganze aktuelle Diskussion bei den Paketdiensten, wo, glaube ich, schon klar wird, dass ohne gewerkschaftliches Engagement, und was heißt gewerkschaftliches Engagement? Ohne Engagement der betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter da letztlich wenig tut. Also ohne deren persönliches Engagement hat sich in dem Bereich noch nie viel getan. Tarifpolitik bedeutet ja, dass sich Arbeitgeber und eben die Angestellten an einen Tisch setzen und verhandeln. Was sind denn angemessene Bedingungen für den Paketzusteller, für den Job, den man da ausübt und anderes mehr?
Das ist jetzt vielleicht ein guter Punkt, dich mal zu fragen, aus deiner Sicht, für was ist die Gewerkschaft denn eigentlich da? Was ist der ursprüngliche Zweck einer Gewerkschaft?
Ja, das ist immer so ein schönes Bild. Wenn wir von der Gewerkschaft reden, dann reden wir von der Gewerkschaft, von einer Institution, die da irgendwo sitzt und für uns irgendetwas tut, nach dem Motto, ich zahle ja meine Beiträge und dann wird die Gewerkschaft schon aktiv. Aber Gewerkschaft im klassischen Sinn heißt ja das Engagement aller Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in einem Betrieb, um etwas zu erreichen, die Arbeitsbedingungen zu verbessern, Löhne und Gehälter zu steigern, Urlaubsgeld zu bekommen und all diese Fragen, die in den Tarifverträgen in den letzten 70 Jahren gelöst wurden, das hat ja nie funktioniert ohne das Engagement der Betroffenen, also der Mitarbeiter selbst, die sich eben in Gewerkschaften engagieren, um an diesen Punkten etwas zu erreichen. Und wenn wir nochmal dieses Amazon-Beispiel nehmen, das war natürlich ein scharfer Markt, der da entwickelt ist mit den Online-Paketen, mit diesem Dienstleistungsservice, der uns alle erfreut und überrascht hat. Aber die Beschäftigten dort in den Paketzustellbetrieben, die haben nach einigen Jahren gemerkt, die schöne neue Welt hat auch viele negative Seiten, unsichere Jobs, schlechte Bezahlung. Und dagegen sind sie ja dann irgendwann aufgestanden und haben gesagt, nein, wir machen hier eine wichtige Arbeit und wir möchten anständig dafür bezahlt werden und gute Tarifbedingungen haben. Das ist wie immer ein Lernprozess auch, der bei den Beschäftigten stattfindet, die jeweils in einem konkreten Unternehmen sich zusammenfinden müssen, denn ohne das geht es nicht.
Also Gewerkschaften eigentlich dazu da, die Stärke der Einzelnen als Gemeinschaft zu fördern. Nun könnte man aber auch den Eindruck bekommen, oft geht es gar nicht mehr so richtig um den Einzelnen, sondern oft geht es tatsächlich eher um die Struktur der Gewerkschaft selbst. Da kommt ja auch immer wieder der Vorwurf, dass solche großen Gewerkschaften in ihren Organisationsformen, in ihren Strukturen viel zu verkrustet seien. Wie siehst du das?
Ja, natürlich. Also diese Kritik ist auch berechtigt, natürlich. Und das hat auch viel mit der Historie zu tun. Die Gewerkschaften kommen aus dem Bild heraus, klassische Industriegewerkschaften zu sein. Wer immer in einen Großbetrieb ging, hatte am nächsten Tag den Zettel mit dem Eintrittsformular für die Gewerkschaft auf dem Tisch liegen, ist dann auch meistens eingetreten. Das heißt, in diesen ganzen Großbetrieben, historischen Großbetrieben, gab es immer einen sehr hohen Organisationsgrad. Die haben tatsächlich dafür gesorgt, dass den Gewerkschaften viel Geld zugespült wurde über die Mitgliedsbeiträge und dass auch dort Strukturen aufgebaut wurden, die an Verbändestrukturen und anderes mehr erinnern, weil man ein Gegengewicht schaffen wollte zu der Arbeitgeberseite, zu den organisierten Verbänden der Arbeitgeber. Und das führt natürlich dazu, das ist die klassische Institutionenlehre, dass sich auch da verfettete oder harte Strukturen bilden, die gefüttert werden wollen und in Sachen institutionalisiert werden, die man nicht zwingend gutheißen muss. Und auch das ist für die Gewerkschaften ein Lernprozess. Bei vielen Gewerkschaften findet gerade ein radikaler Umbruch statt. Da werden Strukturen verschlankt und aufgelöst, die man über Jahrzehnte entwickelt hat, weil man merkt, A, kommt das nicht mehr so gut bei den Mitgliedern an und B, lässt es sich auf Dauer bei der schwindenden Mitgliederzahl auch nicht mehr finanzieren. Also auch da findet ein Erneuerungsprozess statt, der natürlich, und man hat es mit handelnden Personen zu tun, immer seine Zeit braucht, weil die Menschen sich daran gewöhnt haben.
Hast du so ein Beispiel, wo sich tatsächlich konkret was ändert?
Ja, wenn ich jetzt beispielsweise an die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi denke, die ist im Moment dabei, radikal die internen Strukturen zu verschlanken, weil man das auf Dauer so wird nicht mehr finanzieren können. Mhm. Und insofern findet das auch bei allen anderen Gewerkschaften statt. Also diese internen Debatten müssen da zwangsläufig geführt werden, allein schon aus ökonomischen Gründen. Da kommt man gar nicht dran vorbei.
Ja, ich frage mich, ob denn Gewerkschaften, wenn sie selbst so ja doch teilweise stark verkrustet sind in einer Arbeitswelt, die eigentlich agiler sein muss, die sich mit agileren Konzepten auseinandersetzen muss, wären es ja eigentlich jetzt die Gewerkschaften, die da ganz vorne mit dabei sein könnten, um für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer alles agiler und diverser machen zu können. Wenn die aber selbst so verkrustet sind, das ist ja ein enormes Problem.
Ja, aber warum sollen die schlauer sein als alle anderen? Auch da sind ja immer wieder Lernprozesse, die stattfinden müssen. Auch da wird man immer wieder mit neuen Entwicklungen konfrontiert, auf die man sich einstellen muss. Zum Beispiel diese ganze Digitalisierungsfrage, die hat sich ja vor wenigen Jahren so noch gar nicht gestellt. Mhm. Der ganze Niedriglohnsektor, der ja kaum gewerkschaftlich organisiert ist, der hat sich vor wenigen Jahren so noch nicht gestellt. Und die Schwierigkeit, den zu organisieren, die ist wirklich enorm. Also da tauchen ja unabhängig oder ständig neue Fragen auf die man Antworten finden muss. Und das fällt natürlich schwer, je verkrusteter die Strukturen sind, gar keine Frage. Und insofern ist das ein Modernisierungsbedarf und Bedürfnis, das die Gewerkschaften wie alle anderen Unternehmen und Organisationen mit der Zeit auch für sich erfüllen werden müssen. Und sie tun es auch, wenn auch sicherlich mit Verzögerung.
Der Tag am 30. April 2019, übrigens mit Blick auf die Europawahl am 26. Mai, da werden wir jetzt in den kommenden Wochen immer mal wieder das Thema Europa in den Blick nehmen. Ich weiß, es ist keine Überraschung, aber wir wollen so ein bisschen gucken, wie das eigentlich alles funktioniert mit der Wahl, aber eben auch, welche unterschiedlichen Blicke die einzelnen Länder auf die Europäische Union haben. Kleiner Europawahlschwerpunkt im Mai, wir dosieren aber vorsichtig, der Overkill kommt dann wahrscheinlich erst am 26. Mai. Fragen, Feedback, alles, was Sie loswerden möchten, gerne an dertag@deutschlandfunk.de. Ich bin Ann-Kathrin Büsker und wünsche Ihnen einen schönen 1. Mai. Tschüss.